Wenn ich glaube, Innovation ist eine Funktion, die ich in der R&D und Tech-Abteilung parke, genauso wie ich AI in der IT- und Digitalisierungsabteilung parke, dann habe ich eigentlich schon verloren. Es ist nicht einfach in Deutschland, aber gleichzeitig gibt es tolle Startups, die es schaffen. Ja, und da muss man sich natürlich auch fragen, warum die einen es schaffen und die anderen nicht. Und dieses Valley of Death, wie es immer so schön heißt, das Unternehmen hier gründen und wenn es dann in die teurere medizinische Forschung geht, in die USA gehen und dann, wenn sie erfolgreich sind, irgendwann wiederkommen, ist schon eine typische Entwicklung. Im Bereich Regulatorik muss man wirklich aufräumen und schneller und einfacher und unterstützender werden.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus. Von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Also Thorsten, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir beide wieder zusammen sind. Herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir sprechen heute über die Zukunft der Gesundheit, die uns ja alle angeht und die aber auch aus wirtschaftlichen Gründen natürlich ganz interessant ist. Deswegen gehört das Thema Gesundheit, Gesundheitstechnologien natürlich unbedingt in unseren Deep Tech Podcast. Was mir nochmal klar geworden ist, Thorsten, dass sich in der Gesundheitstechnologie auch ganz neue Entwicklungen gerade nochmal auftun, die auch wirklich Schwung in die Szene bringen. Ich habe gelesen, dass die Größe des globalen Marktes für KI in der Medizin bis 2030 sich etwa versiebenfachen soll. Das ist schon erheblich. Das würde nämlich dann doch bedeuten, dass man die nächsten Jahre durchschnittliche Wachstumsraten in diesem Markt von 40% sieht, so vorsichtig man diese Prognosen dann immer angucken muss. Aber zeigt doch nochmal, hier ist richtig Musik drin.
Du hast vollkommen recht und wir reden über KI in der Medizin schon lange, aber wir sehen ganz viele sehr konkrete Beispiele des Impacts dieser Technologie und auch noch vieler weiteren, aber nur um das nochmal mit einem konkreten Beispiel zu unterlegen, weil es so aktuell ist. Die Charité hat jetzt vor kurzem ihren Durchbruch kommuniziert. Stell dir vor, du kannst eine Gehirntumor-Genom aus einem einzigen Tropfen Nervenwasser analysieren und die von dir eben angesprochene KI in wenigen Sekunden den genauen Tumortyp mit fast 100%iger Genauigkeit erkennen, auch ganz seltene Arten. Und das ist jetzt heute möglich und es ist deswegen möglich, weil dieses Projekt CrossNN kombiniert die KI mit Liquid Biopsy und Epigenetik. Und da sieht man, wie hier auch Fachbereiche zusammenwachsen und diese Art von Innovation ermöglichen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Carla Crevet heute Teil des Podcasts sein wird, die eine wahnsinnig erfahrene Managerin ist, Medizintechnik aus dem FF kennt, Startup-affin ist und damit eigentlich alles mitbringt, was wir brauchen in diesem Podcast.
Das macht Lust auf mehr. Da hören wir noch mal rein. Liebe Carla, herzlich willkommen beim Podcast Deep Tech Unlocked. Schön, dass du da bist.
Super, vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Sehr gerne. Und wir sprechen heute über Medizin, neue Technologien und deren Anwendungen in Innovation. Freue mich auf das Gespräch. Bevor wir das machen, wir machen immer eine Tale from the Future gleich im Beginn des Podcasts und freue mich auf deine spontane Reaktion. Hören wir doch mal rein.
Es ist das Jahr 2033. Im ländlichen Norden Ghanas wird ein Kind mit Fieber in ein Gesundheitszentrum gebracht. Es gibt keine Ärztin vor Ort, aber das ist kein Problem. Ein KI-gestütztes Diagnosegerät scannt Vitaldaten, analysiert Atemfrequenz, Blutparameter und Symptome innerhalb von Sekunden. Die Ergebnisse landen parallel bei einem medizinischen Team im Accra Medical Center und bei Spezialistinnen und Spezialisten in Berlin. Gemeinsam beraten sie die beste Therapie. Und die Mutter versteht sie dank übersetzter Sprachausgabe. Die Technologie dahinter. Sie stammt von einem deutsch-ghanaischen Startup mit diversem Team, das vor 8 Jahren im Rahmen eines Public-Private-Transfer-Programms gegründet wurde. Nicht als deutsche Entwicklungshilfe, sondern als gleichwertige Partnerschaft auf Augenhöhe. Heute behandelt das System über 250.000 Menschen pro Monat.
Was sind deine ersten Gedanken? Was resoniert mit dir?
Super, aber warum erst 2033? Also die Technik gibt's hier und heute. Gibt es schon länger das Remote Monitoring. Ich hatte während meiner Zeit bei Philips einen Bereich, Tele-ICU, das war genau das. Entlegene Gebiete überall auf der Welt, Australien, Afrika. und dann Kooperation mit Spezialisten in den Hauptstädten. Also technisch überhaupt kein Thema. Jetzt mit KI auch die Diagnose und die Empfehlungen kein Thema. Skalieren, ich glaube 250.000 Patienten. Bisher war das noch zu teuer für viele entlegene Orte. Ich glaube, das wird kommen. Also meine Prognose wäre, kommt früher.
Das ist doch erstmal eine positive Nachricht, um auch in diesem Podcast zu starten. Bedeutet, wir können noch eine Ecke ambitionierter sein, weil ist ja eigentlich alles da. Dann freue ich mich auch mit dir, weitere Ideen zu entwickeln, wie aus Technologie Innovation werden kann. Aber steigen wir doch erstmal bei dir ein. Was hat dich eigentlich ursprünglich motiviert, in den Gesundheitsbereich einzugehen?
Ich wollte Entwicklungshelferin werden, habe das auch nach dem Abi gemacht, habe einen französischen Arzt in Brunei unterstützt. Und ich glaube, ich bin doch geprägt von meinen Erfahrungen aus der Zeit. Sehr beeindruckend. Und Medizin ist einfach eine Wissenschaft, wo man den Purpose nicht definieren muss. Der ist einfach da.
Und das hat dich bis heute in diesem Bereich gehalten. Und du hast jetzt eine Menge Rollen inne gehabt. CEO, Vorständin, Aufsichtsrätin bei Unternehmen wie Merck, Evidia, Fresenius Medicare, BSH Hausgeräte, Philips Connected Care, Dräger, um die wesentlichen Stationen zu nennen. Eine beeindruckende Liste. Was ist für dich so das verbindende Element zwischen all diesen Stationen?
Neben der Tatsache, dass es mit einer Ausnahme alles Healthcare-Unternehmen sind und ich die Sinnhaftigkeit des Tuns der Unternehmen super spannend, super gut finde, waren es die Menschen. Ich habe mich immer leiten lassen von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und da findet man natürlich gerade in dieser Branche ganz, ganz tolle auch Vordenker, die innovativ unterwegs sind. Und das hat mich immer dazu bewogen, bei den Unternehmen alles zu geben, aber mir auch neue Unternehmen anzuschauen.
Gut verstanden. BSH hast du auch schon selber angesprochen. Kleine Ausnahme in der Reihe. Wie kam es dazu?
Ja, stimmt. Bosch, Siemens Hausgeräte, reines Konsumgütergeschäft, kein Healthcare. Das war ehrlich gesagt eine private Entscheidung, eine persönliche. Wir waren gerade mit der Familie in den USA, in Boston für Philips und haben überlegt, ob wir die Kinder dort in die Schule schicken oder nach Deutschland zurückkehren. Mein Mann wollte dringend nach Deutschland, auch wegen seiner Eltern. Und da kam gleichzeitig das Angebot, dort CEO zu werden. Und ich fand es sehr interessant, weil es eine neue Branche für mich war. Ich hatte vorher schon bei Philips Gesamtverantwortung inklusive dem Konsumgüter und dem Lichtgeschäft. Also hatte da schon mal ein bisschen reingeschnuppert, aber wollte das besser verstehen. Und war eine gute Entscheidung, tolles Unternehmen.
Sehr gut. Und wir wollen später auch noch über Corporates, ihre Rolle im Innovationsbereich, auch in der Medizin sprechen. Bevor wir das tun, Kern Deep Tech Unlocked ist ja auch gerade, sich über neue Technologien und Forschung Gedanken zu machen, wie wir die in Innovation bringen. Wie schätzt du die Lage in Deutschland und Europa ein? Haben wir ein Defizit bei der Entwicklung neuer Technologien, beim Technologietransfer oder generell beim Aufbau auch von neuen Startups aus der Forschung? Oder sind wir vielleicht sogar besser, als wir glauben und uns das manchmal selber erzählen?
Naja, da sprechen die Fakten schon eine klare Sprache. Wir haben in Deutschland Top-Unis, Spitzenforschung, viele begabte und engagierte Startups, tolle Unternehmen, aber es scheitert an der Finanzierung und an der Skalierung. Und dieses Valley of Death, wie es immer so schön heißt, dass Unternehmen hier gründen und wenn es dann in die teurere medizinische Forschung geht, in die USA gehen und dann, wenn sie erfolgreich sind, irgendwann wiederkommen und vielleicht Deutschland als Verkaufsland Nummer 15 auf der Liste haben, ist schon eine typische Entwicklung. Leider.
Leider, und aber auch genügend Initiativen, diese Lücken zu schließen. Das gesagt, fangen wir mal vorne in den Technologiebereich an. Medizintechnik oder allgemein Gesundheitsbereich. KI ist natürlich eine große Entwicklung. Es gibt weitere Technologien, die gerade ihre Wirkung in diesen Bereichen entfalten. Was beeindruckt dich gerade am meisten? Worauf setzt du, dass es wirklich auch im positiven Sinne unsere Welt in der Medizin verändern wird?
Ich arbeite im Moment mit Evidia viel im Diagnose- und Imaging-Systems-Bereich, also die bildgebenden Verfahren. Und das ist Wahnsinn. Das ist sicher der Bereich der Medizin, wo KI als erstes wirklich große, große Veränderungen hervorgerufen hat. Die künstliche Intelligenz erkennt Anomalien, Röntgen, CT, MRT, egal. und schon die kleinsten Hirnblutungen, die man vorher überhaupt nicht gesehen haben, werden sichtbar und damit nicht genug. Auch Therapievorschläge, die dann auch noch sehr speziell wirklich im Sinne von personalisierter Medizin auf den jeweiligen Patienten abgestimmt sind. Also das finde ich jeden Tag wieder extrem spannend. Onkologie, ein weiterer Bereich, auch da sehr früh Tumorentwicklung zu sehen und treffsichere Prognosen festzustellen und schnelle, objektive und wirklich genaue Therapieempfehlungen, die für dich anders wären als für mich, wirklich auf den Patienten abgestimmt. Das wird, glaube ich, diese Welt sehr verändern.
Und das eine sind die Technologien und auch die beeindruckenden Ergebnisse, die wir, wie du gerade auch schon in konkreten Beispielen erläutert hast, dann auch sehen. Ich erinnere mich, dass gerade auch die Charité, was gerade Diagnostik in der Onkologie, da einen tollen Durchbruch geleistet hat. Was braucht es aber auch, um am Ende des Tages beim Patienten anzukommen in den Kliniken? Was muss das Gesundheitssystem für einen Rahmen bieten, damit wir da wirklich auch schneller in die Umsetzung kommen?
Also erstmal muss die Regulatorik machbar sein, ja, und machbar nicht nur für Großunternehmen, die eine große Q&A-Abteilung haben und vielleicht schon in den USA unterwegs sind und FDA-Erfahrungen haben, sondern eben auch für Kleine, auch für Startups. Und das ist kein Geheimnis, das ist zu komplex, das ist zu schwierig. Die Vorschriften, die alle gut gemeint sind, und ich bin wirklich nicht jemand, der sich gegen Regulatorik ausspricht, aber sind schwer zu verstehen, noch schwerer umzusetzen. Es dauert ewig lange. Und ich glaube, als allererstes müssen wir da anfangen. Vielleicht mit dieser berühmten Regulatory Sandbox, wo man in einem gewissen geschützten Rahmen auch zeitlich begrenzt Sachen ausprobieren kann, während die Behörden das mit begleiten. Es muss auch mehr differenziert werden nach den Risikoklassen von neuen Geräten, von neuen Therapien. Es kann nicht sein, dass ein kleines Facelift genauso lange oder fast genauso lange dauert wie eine komplett neue Therapie oder ein neues Gerät. Also im Bereich Regulatorik müssen wir wirklich aufräumen und schneller und einfacher und unterstützender werden. Das zweite sind natürlich die Attraktivität der Bezahlungssysteme, die auch für viele Startups nicht leicht zu durchblicken sind, sowohl im Privatbereich, aber auch im Kassenbereich. Auch da muss mehr Klarheit, mehr Transparenz und mehr Fokus rein.
Was sind andere, wenn du, und du arbeitest ja auch viel mit Startups zusammen, du hast viel Innovation gesehen, woran scheitern sie auch speziell im Medizinbereich? Regulatorik ist die eine Komplexität. Was sind weitere Faktoren, warum es vielleicht nicht klappt?
Also ich möchte das nicht allein auf das Umfeld schieben. Es ist nicht einfach in Deutschland, aber gleichzeitig gibt es tolle Startups, die es schaffen. Ja, und da muss man sich natürlich auch fragen, warum die einen es schaffen und die anderen nicht. Ich beobachte oft, dass es doch noch zu sehr einen Technology-Push-Ansatz gibt. Man hat eine tolle Innovation, man hat mit ein paar Leuten gesprochen, die finden das auch toll, und man setzt dann alle Energie da rein, das erfolgreich zu machen, auf den Markt zu bringen, und hat zu wenig vorher mit den wirklichen Entscheidern in den Krankenhäusern, in den Kliniken gesprochen, ob das eine Innovation ist, die nice to have ist, schön, oder ob sie wirklich, wirklich Geld spart, Qualität verbessert oder Prozesse so optimiert, dass ein Krankenhaus bereit ist, sich darauf einzulassen. Und diese Checks werden aus meiner Erfahrung oft zu wenig und zu wenig rigoros gemacht, weil man sich in das Neue, in das vielleicht sogar selbst Erfundene zu schnell verliebt hat.
Was sind deine Empfehlungen für ein Startup, das mit einer Klinik dort auch in die Zusammenarbeit gehen möchte? Was gibt es da für dich für Wege, um das effektiv zu tun?
Also Kliniken werden bestürmt von Startups, die Ideen haben und haben überhaupt keine Zeit, das zu machen, denn die haben ihre Abläufe, die sind unter Druck, die Patienten kriegen jetzt schon zu wenig Aufmerksamkeit und äußern das auch sehr klar. Also Menschen, die in der Klinik arbeiten, sei es als Arzt oder als Schwester, haben Schweiß vor der Stirn, rennen rum und brauchen kein nettes, kreatives Start-up, das da jetzt mal anfängt, an den Prozessen rumzuexperimentieren. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht, wirklich in Kooperationen zwischen Corporates und Startups. Wenn zum Beispiel ein neues Gerät gelauncht wird und das Startup eine Möglichkeit hat, das zu unterstützen, ja, sei es ein Trainingstool oder sei es eine Visualisierung, dass man das zusammen macht, dass man da die existierenden Wege nutzt. Oder dass man es nicht gleich in den ganz großen Kliniken macht, sondern erstmal in kleineren und in begrenzten Bereichen. Aber es ist nicht einfach. Und ich kann das auch verstehen aus Kliniksicht. So schade es ist.
Eine wichtige Perspektive und ein wichtiger Rat. Kommen wir doch auch auf die Rolle des Gesundheitswesens noch, was das Thema digitale Souveränität angeht. Cloud, Datenräume, KI, wie sind wir hier aufgestellt in Deutschland und wo siehst du vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial?
Eine wichtige Frage, denn wir hinken hinterher bei Cloud-Applikationen. Nur ungefähr 30% der Krankenhäuser oder Provider insgesamt in Deutschland sind komplett in der Cloud. Der Rest ist gemischt oder on-premise. Die Datenräume sind nicht so ausgestattet, wie es hilfreich wäre. Datensicherheit ist essentiell, aber wird aus meiner Sicht zu rigoros behandelt. Ja. AI ist sicher, also künstliche Intelligenz ist stark wachsend, 35% im Gesundheitsbereich allein, tolle Applikationen, haben wir ja schon besprochen, insbesondere in der Onkologie, wächst, glaube ich, mit 30-40% im Moment. Also da gibt es deutliche Beschleunigungen, aber wir brauchen mehr davon und wir brauchen auch mehr Mut, auch für die Cloud.
So, jetzt sagtest du bereits, wir sind hinterher. Hinterher, sagt man landläufig bei uns auch, sind wir beim Thema Corporate Innovation und die Industrie so im Allgemeinen hinkt hinterher. Siehst du das auch in Deutschland, Europa, gerade in deinem Bereich Gesundheit?
Also ehrlich gesagt finde ich es schwierig, von der Industrie zu sprechen. Ja, die Industrie, selbst wenn ich nur auf Deutschland gucke, ist ein Riesenmix von großen Corporates, die tolle Innovationen auf den Markt bringen. Ich selber habe die Freude, im Aufsichtsrat von Merck zu sein, was ein Unternehmen, was es schafft, global Innovationen in drei Bereichen, nämlich Healthcare, Life Science und Electronics, auf den Markt zu bringen. Es gibt Mittelständler, die tolle Innovationen haben. Also Hidden Champion ist wirklich real und auch die Schnelligkeit ist auch beeindruckend, wie die Innovationen aufkommen. Aber es gibt natürlich auch die anderen. Ja. Es gibt die schlafenden Riesen, die von Bürokratie überhäuft werden, die extrem hierarchisch aufgebaut sind. Also ich würde mich gegen so eine Verallgemeinerung, ein bisschen wehren. Aber KI und die technischen Revolutionen, die im Moment stattfinden, werden das System komplett auf den Kopf stellen. Und da wird es Gewinner und Verlierer geben. Und jetzt ist die Zeit, sich aufzustellen, bei den Gewinnern zu sein, schnell zu sein, mutig zu sein.
Und mutig sind ja auch die Startups, die ja gerade auch bei diesen Dingen eine Rolle spielen. Haben wir schon kurz darüber gesprochen. Du bist auch unterwegs als Angel-Investorin, Mentorin zum Beispiel beim Creative Destruction Lab, bei der Wiss Foundation. Wo jetzt in diesem Zusammenspiel der Unternehmen, der etablierten, groß wie klein, der Kliniken, welche Rolle haben die Startups und müssen sie spielen?
Startups sind oft radikale Vordenker. Ja, und zeigen Corporates, was alles möglich ist und denken eben nicht nur bis zur nächsten, sondern auch bis zur über- und überübernächsten Innovationswelle voraus. Und in einer Schnelligkeit, und die sind auch eingebunden im Ökosystem, das oft nicht in dieser Breite bei Großunternehmen ankommt. Ja, bei einigen mag das anders sein, aber sicher nicht bei allen. Und deswegen ist es natürlich toll, von der Kooperation mit Startups zu lernen, aus Corporate-Sicht, um Zugang zu diesem Ökosystem zu bekommen, aber auch herausgefordert zu werden. Aber auch das, wissen wir beide, gelingt nicht immer. Man könnte fast sagen, gelingt selten, weil dann Startups doch integriert werden in die Konzernwelt, weil doch Entscheidungen, sofern das Unternehmen daran oder das Corporate daran beteiligt ist, man dann doch versucht, den perfekten HR und IT und sonst was Prozess über sie drüber zu stülpen. Und dann verliert man das natürlich und man verliert vor allem die tollen Gründer mit ihren tollen Ideen.
Und wenn du so ein bisschen deine Station in den Corporates Revue passieren lässt, was sind vielleicht auch Beispiele für positive Kooperation zwischen dem Corporate und dem Startup?
Eins meiner Lieblingsbeispiele ist Lotus. Das ist ein NICU-Projekt von Philips in Boston gestartet. Da haben wir mit sehr vielen Startups zusammengearbeitet, um eine Welt für die frühgeborenen Kinder zu schaffen, die nicht nur medizinisch perfekt ist, sondern auch von der Akustik, von den Gerüchen, vom Licht und in der Interaktion mit den Eltern wirklich eine so perfekt wie mögliche Situation für diese fragilsten Patienten, die es gibt, zu schaffen. Und da gab es ganz viele Startups aus dem Akustikbereich, aus dem Lichtbereich, die da geholfen haben und die sich toll integriert haben. Philips Monitoring hat regelmäßig Startups gerade in der Telemedizin integriert in die Plattform, auch weil das am Anfang kleinere Volumina waren, schnellere Anpassung und sehr viel Zusammenarbeit mit Nutzern gefordert hat. Und da gab es einige Startups, die auf der IntelliVue-Plattform integriert wurden, gemeinsame Sales- und Marketing-Co-Agreements gehabt haben, die fantastisch funktioniert haben. Also es kann funktionieren, aber das Risiko ist schon groß, dass man dann irgendwann sagt, so läuft ja, jetzt haben wir hier einen neuen Bereich und der muss auch so funktionieren wie der Rest. Und funktionale Bereiche dann, ich will sagen, ihre Klauen darauf werfen, aber versuchen sicherzustellen mit sicher gut gemeinten Begründungen, das Unternehmen dann doch voll zu integrieren.
Das heißt, wenn du für dich zusammenfassen würdest, sowohl aus der Startup-Sicht als auch der Corporate-Sicht, was ist so der Schlüssel, damit die Zusammenarbeit funktioniert?
Hohe Autonomität des Startups. Also ich glaube nicht daran, so eine Halbintegration, weil man einfach die Gründer verliert. Das haben wir auch genug gesehen. Rigoroser Kundenfokus. Ja, die müssen gemeinsam beim Kunden sein und auch bei demselben. Die müssen dieselben Learnings haben. Die müssen den Markt, die Kundenanforderungen, auch das brutale Kundenfeedback gleichzeitig spüren. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Startups nicht in einem separaten Venture-Arm gemanagt werden, ja, wo sie dann lange vielleicht ein bisschen gefundet werden oder die Büroräume nutzen können. Alles ganz nett. Und eigene Venture-Innovation-Manager haben auf der dritten, vierten Ebene, die auch total begeistert sind. Und dann, ich habe es oft genug gesehen, kommt die Präsentation im Vorstand und dann sitzt ein Bereichsleiter und sagt, not invented here, kein Geld, wir müssen Kosten sparen, das war's. Ja, und dann sind Jahre der Arbeit in dieser Zusammenarbeit dahin und dem Startup ging es wahrscheinlich besser, wenn es eigenständig geblieben wäre. Also ich glaube, wenn, dann muss das wirklich von den Bereichleitern, von den Operativen sehr eng mit begleitet werden, um sicherzustellen, dass an allen Stage Gates in dem R&D-Prozess geguckt wird, passt das noch, passt das zusammen, ist das die beste Möglichkeit oder eben nicht.
Ich erinnere mich, du hast recht zu Beginn gesagt, Finanzierungslücke ist eine, die wir noch schließen müssen. Du hast gerade schon von Venture Arms gesprochen bei den Corporates. Wo kommt das Geld her, das Kapital? Und müssen da unsere Corporates noch mehr machen, um da auch aktiv zu werden und die großen Tickets auch gerade zu stemmen?
Wie gesagt, da sind Unternehmen oder Corporates sehr unterschiedlich. Also im Life Science Bereich ist es zum Beispiel so, dass fast ausschließlich über Akquisitionen von kleinen Startups gewachsen wird, ja. In den Healthcare-Pharma-Bereichen ist es anders aufgrund der großen, langen, teuren, intensiven Studien. In MedTech würde ich sagen, ist es ein Zwischenmodell. Also es kommt wirklich drauf an. Ich finde es auch immer schwierig zu sagen, sie müssen oder sie müssten, ja, denn es kommt auf das Geschäftsmodell an und ob sie es selber besser abbilden können oder nicht.
Jetzt haben wir viel wieder über Innovation, Startup, Corporate gesprochen. Schauen wir doch mal in die Unternehmen rein. Du auch mit deiner Erfahrung als CEO, wie kommt man bei großen Organisationen dahin? Und du hast ja auch bei forschungsintensiven Unternehmen diese Rollen gehabt, dass sie selber aus sich heraus innovativ sind und das hervorbringen, wo man heute manchmal das Gefühl hat, das können ja nur noch Startups machen. Aber du hast ja richtigerweise gesagt, es kommt ja auch viel Innovation immer noch, natürlicherweise aus den etablierten Unternehmen. Wie gehst du ran, zu sagen, Corporate ist aufgestellt, um selber auf einem hohen Niveau zu innovieren?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass es mit der Kultur anfängt. Ja, wenn ich glaube, Innovation ist eine Funktion, die ich in der R&D und Tech-Abteilung parke, genauso wie ich AI in der IT- und Digitalisierungsabteilung parke, dann habe ich eigentlich schon verloren. Ja, also ich muss eine Kultur gründen oder nicht gründen, aber befördern und auch vorleben, wo Mut belohnt wird, wo Scheitern erkannt, besprochen, aber absolut akzeptiert wird und daraus gelernt wird, und zwar öffentlich, wo Schnelligkeiten Wert hat und es nicht immer um die hundertprozentige Perfektion geht. Und ich muss gute Beispiele davon haben und die auch sehr, sehr präsent im Unternehmen haben. Und ich muss den Mut haben, Leute einzustellen, die wirklich anders sind. Ich glaube nach wie vor, dass das ein Hauptproblem ist, dass gerade im Senior Management alle ihre kleinen Nachfolger einstellen, die genauso sind wie sie. Von der Denke sicher gut, sicher Erfahrung, viele Jahre lang. Aber das sind dann natürlich nicht Leute, die das Boot rocken, die einem selber den Spiegel vorhalten, die ganz anders denken. Und damit fängt's an. Dann gibt es zigtausend Organisationsmodelle und Ideen und Prozesse und so. Aber für mich ist das nachrangig. Es fängt mit der Kultur, dem Vorleben und den Menschen an.
Und wenn du bei Menschen auf die Profile schaust, wonach schaust du?
Hängt davon ab, in welchem Unternehmen ich bin. Wenn ich im Unternehmen bin, das sehr technisch ist und eine sehr hohe technische Expertise hat, dann schaue ich nach Leuten, die aus dem Markt kommen. Ja, die das berühmte Customer Listening wirklich, wirklich nicht nur mal gemacht haben, sondern inhaliert haben, die das leben, die dauernd durch die Straßen gehen und gucken, welche Trends es gibt, die durch ein Krankenhaus gehen und auf dem Weg zum Besprechungsraum schon mit drei Leuten gesprochen haben und über Workflows oder Optimierung gesprochen haben. Solche Leute brauche ich. Wenn es ein Unternehmen ist, das eher vielleicht weniger aus dem Technischen, mehr aus dem Prozessoptimierungsbereich kommt, brauche ich mehr Leute, die rigoroses Projektmanagement können. Ja, die Innovation nicht als einen von ganz vielen Prozessen, der jetzt beschrieben wird und nochmal beschrieben wird, sondern die wissen, wie man schnell zum Ziel kommt, die auch nicht glücklich sind, wenn sie einen schönen Prozess haben oder drei nette Beispiele für diesen Prozess, sondern wirklich sehen wollen, dass substanzielle Umsätze und dann auch profitables Wachstum in kürzester Zeit passiert. Also es kommt immer darauf an, was ich habe, und ich würde das Gegenteil suchen.
Sehr klar.
Und da gibt es viele Gewürze für diesen Brei.
Sehr gut. Schauen wir doch zum Schluss jetzt nochmal weit nach vorne, denn mich würde interessieren, bei all den technologischen Entwicklungen, die ja gerade kommen, was glaubst du gerade auf deinen Bereich Gesundheit, Medizintechnik, welche Technologien werden den größten Einfluss haben, positiv oder negativ und warum?
Einige. Also die personalisierte Medizin, die Kombi von Genomics und AI ist, glaube ich, bahnbrechend. Und wir sehen jetzt schon die Erfolge. Und das wird auch nicht mehr weggehen. Es kommt einfach durch das billige Sequencing und die gezielte, wirklich spezifische Therapie, die darauf aufbaut. Insbesondere auch für seltene Krankheiten, wo es ja in der Vergangenheit überhaupt nicht kommerziell möglich war. Ich glaube, Home-Based Diagnostic ist ein ganz großes Feld, um den Zugang zur Medizin zu verbessern. Und ein Beispiel am Anfang des Podcasts war spot on. Ja, und das wird kommen. Das ist bisher noch nicht an der Technik, aber an den Kosten gescheitert. Aber die gehen rapide runter, je mehr künstliche Intelligenz ich für die Diagnose benutzen kann. Dann hat mir vorher schon über Bildgebung gesprochen, weiterer Bereich, extrem wichtig auch für die Onkologie. Und dann AI für die Entscheidungsfindung, ne? Das Clinical Decision Making, dass das immer schneller präziser, nachvollziehbarer wird und auch den Arzt in Zukunft entlasten wird, weil er einfach eine ganz andere Entscheidungsbasis hat. Und wahrscheinlich noch viele mehr, aber jedes von denen hat ein Innovationspotenzial, was wir in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen haben.
Und hast du dafür noch ein cooles Startup-Beispiel?
Oh, gibt so viele. Kennst du das australische Startup LabDub? Das entwickelt tragbare Tools für Medizinanwendungen zu Hause. Also ECG-Patches, Speichel-Biosensor mit 5-Hertz-Markern und ein Ultraschallgerät zur Echtzeit von Herzbilderfassung und wirklich für den Homecare-Use gedacht mit Datentransfer an die Kliniken und zu sehr, sehr günstigen Preisen. Also das ist bewusst gegründet worden, um den Zugang zur modernen Medizin sehr, sehr schnell in die Breite zu tragen. Super.
Und wenn du nochmal dem Laien erläuterst, was genau ist die Innovation daran und in welchem Kontext wird es am besten eingesetzt?
Die Innovation ist, dass existierende Technologien, die wir nur aus dem Krankenhaus kennen, jetzt auch zu Hause genutzt werden können und auch von Laien genutzt werden können. Und damit kein Arzt mehr vor Ort sein muss, auch keine Krankenschwester mehr vor Ort sein muss im Extremfall. Und trotzdem eine sehr präzise Diagnose durchgeführt werden kann mit Therapieempfehlungen, die sich dem anschließt und dann ein Arzt, mit dem man entweder eine Verbindung hat über manchmal sogar über Telefon, die absolut perfekte Datenbasis hat, um Rat zu geben, ohne dass jemand lange Wege ins Krankenhaus reisen muss, was er sich vielleicht auch gar nicht leisten kann in entlegenen Gebieten. Das wird oft auch angewandt, also jetzt nicht nur dieses Startup, aber diese Remote Diagnostik zum Beispiel in der Überwachung von Schwangeren, die gerade Risikoschwangerschaften, Zwillinge oder mehr Drillinge, Vierlinge, Risikobereich, aber oft nicht finanzierbar für die Mütter, in die nächstgrößere Stadt zu kommen, müssen aber regelmäßig überwacht werden, um zu schauen, ob die Kinder noch richtig liegen, ob man unterstützen muss. Und dafür sind diese Diagnose-Tools super.
Ja, dann hoffen wir, dass wir alle darauf vorbereitet sind, das auch bestmöglich zu nutzen. Du wirst ganz vorne mit dabei sein, das weiß ich, in welcher Rolle auch immer, ob als Angel-Investorin oder Konzernlenkerin. Carla, besten Dank für deine Einblicke, hat mich sehr gefreut.
Ich danke dir, war spannend.
Danke.
Ja, sehr spannendes Gespräch, Thorsten, was ihr beide geführt habt. Macht auch nochmal deutlich, nicht nur eine sehr relevante Industrie, sondern auch eine, in der man sich sehr gut auskennen muss. Insofern hattest du, glaube ich, auch die genau richtige Gesprächspartnerin. Denn hier gibt's ja doch sehr viele Facetten, wie das Gesundheitssystem am Ende dann auch funktioniert und wie Innovationen durch dieses Gesundheitssystem dann aber auch in die Welt kommen. Ich habe als wichtigstes Takeaway für mich auch nochmal mitgenommen, wie sehr schon in der Szene auch Startups nochmal als radikale Vordenker tatsächlich gesehen werden, die nächsten Technologiewellen, die nächste eine oder die übernächste Technologiewelle vielleicht dann sogar schon vorwegnehmen und dadurch Startups auch nochmal zu ganz besonders wichtigen Partnern für die großen Gesundheitsunternehmen oder die Unternehmen, die in der Industrie unterwegs sind, für die Corporates tatsächlich werden. Und finde vor dem Hintergrund auch nochmal hochinteressant die Erfolgsfaktoren, die dann hoffentlich dafür sprechen, dass diese Kooperationen zwischen Startups und den Corporates auch gelingen. Und habe für mich nochmal mitgenommen, die hohe Autonomie, die sie Startups eigentlich gerne zusprechen würde, die Bewegungsfreiheit, eben das Nicht-Erdrücken eines Startups, eines jungen Unternehmens in den Corporate-Strukturen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning. Gleichzeitig aber auch ein sehr starker Fokus auf den eigentlichen Kunden. Und hier war die Botschaft, die ich rausgehört habe, auch, dass das Startup das nicht dem Corporate alleine überlassen sollte, auf der Kundenseite genau nachzuhören und die Bedarfe zu kennen, sondern das Startup muss daneben sein, muss beim Kunden sein, bei den Betroffenen sein, in den Kliniken, um zu wissen, was die Bedarfe tatsächlich sind. Und vor allen Dingen dann eine Erkenntnis, die wir, glaube ich, auch schon länger in vielen Bereichen gewonnen haben. Startups dürfen nicht in Venture-Armen am Ende verhungern, sondern sie müssen, wenn es denn dann nun strategische Felder auch sind, die auf Kooperationen ausgelegt sind, relativ schnell dann auch eine Chance haben an die eigentlichen Business Units, an die Geschäftseinheiten, wo das Geld sitzt, wo die Entscheidungen getroffen werden, wo Märkte erschlossen werden, angekoppelt werden. Das sind die Dinge, die ich mitgenommen habe. Und das ist sehr interessant, weil es eigentlich auch zwei Seiten adressiert. Einerseits die Startup-Szene, aber vor allen Dingen natürlich auch die etablierte Industrie.
Mir ist der gleiche Punkt aufgefallen und ich fand es auch spannend, dass sie gerade diese Symbiose gesehen hat, auch als sie gesagt hat, die Kliniken sind überschüttet mit Startups und bitte versucht es erst gar nicht wieder, wenn wir über Kundenzentrierung reden. Wir möchten mal mit einem Mediziner sprechen und ich möchte das mal testen. Ja, typische Startup-Methodik, mal ganz früh mit einem Produkt rausgehen, es testen, iterieren, besser machen, ist natürlich in einem solchen Kontext sehr schwierig und wir können auch kein System aufhalten durch diese Experimente, was gerade eh unter Hochdruck arbeitet und versucht, performant zu bleiben. Dann aber zu sagen, naja, aber gerade die großen Unternehmen und auch die etablierten Player, die haben ja Strukturen, wie man das gut machen kann. Und da muss eben das Startup Teil des Ganzen werden und man muss es gemeinsam tun. Und darüber hinaus auch wieder, ich meine, wir sehen ja oft Startups als die Erneuerer und die auch einfach mal radikal eine Industrie auf den Kopf stellen oder ganz neue Industrien etablieren, die es vielleicht heute noch gar nicht gibt. Hier war wirklich herausstechend auch diese in diesem speziellen Bereich Gesundheitssystem, Medizintechnik, dass es da dieses ganz enge Zusammenarbeit etablierter Player und neuer braucht. Und dann ist natürlich bei mir wieder die Frage, und das hat sie auch hier und da mal anklingen lassen mit Not Invented Here Syndrom und wie schwierig ist es dann eigentlich in die richtigen oder zu den richtigen Personen und die richtigen Bereiche des großen Unternehmens vorzustechen als Startup und den passenden Kooperationspartner zu finden. Sind unsere Corporates eigentlich dazu bereit? Und wir haben so viele Wellen an Corporate Venturing Aktivitäten, an Corporate Venture Capital, Acceleratoren, Intrapreneurship-Programme. Da gibt es ja unfassbar viele tolle Datenpunkte, was eigentlich funktioniert und was aber auch nicht funktioniert. Und ich frage mich, ob das eigentlich in der Breite unserer Corporate-Landschaft all diese Learnings der vergangenen Jahren, die Kolleginnen und Kollegen in anderen Sektoren, in anderen Industrien, in anderen Unternehmen, teilweise bei Mitbewerbern gemacht haben, ob das eigentlich so in der Breite angekommen ist, dass man sagen kann, unsere Startups schaffen es, diese Counterparts zu finden.
Ja, und das, ich meine, insofern ist diese Botschaft ja erreicht ja weit über den Gesundheitsbereich oder die Industrie im Grunde hinaus, weil die Dinge, die sie beschrieben hat, auch die Frage, welche Kultur brauchst du im Unternehmen, nicht nur als softes nebenbei, ja, das brauchen wir auch, sondern eigentlich als ganz harte Basis und Grundlage für alles, was dann dort auf der Innovationsseite auch passiert, ist ja ein Thema, was eigentlich jede Industrie betrifft und wo man aus jeder Industrie gute und mal weniger gute Beispiele hört. Und ich glaube, dieses Thema wird ja insofern noch relevanter als der Transformationsdruck oder der Innovationsdruck über die Zeit ja immer weiter steigt. Also der globale Wettbewerb wird härter, die Zyklen werden schneller. Also der Druck wird steigen, man wird sich diesen Themen stellen müssen und ich hoffe, dass man sich auch ehrlich diesen Themen am Ende stellen kann als Unternehmen, weil das tatsächlich zu einer Überlebensfrage wird. Jetzt ist mir gerade noch ein Punkt aufgefallen, als du nochmal abgestellt hast auf das Thema der Kliniken und wie Kliniken beglückt werden von oder auch weniger beglückt werden von Startups, die tolle Ideen haben und reinkommen wollen und testen wollen. Über einen Punkt hätte man an der Stelle natürlich auch noch sprechen können, der mir vorher jetzt noch durch den Kopf ging. Und zwar, es gibt ja durchaus auch Gründer, die selber Ärzte waren. Das ist ja nochmal eine Zwischenwelt, die wieder ganz anders ist. Also die oft ja gerade vom Bedarf kommen, zu sagen, aus meiner klinischen Erfahrung sehe ich, dieses und jenes funktioniert nicht. Und das ist genau der Ansatzpunkt, warum ich gerne ein Unternehmen gründen möchte und die vorher möglicherweise auch schon die Chance hatten, ein bisschen auszuloten. Was würde das denn bedeuten, wenn ich mit einer Lösung dann auf meine Klinikleitung zukomme, auf die Einkäufer zukomme? Also ich glaube, auch das ist eigentlich eine Chance, zu gucken, wie kann man Leuten, die in dieser Industrie und die Gesundheit ist ja eine breite Industrie, das können Technologen sein, aber es können ja eben auch Ärzte sein, die als Gründer auch auftreten können. Und die Frage, wie man denen dann idealerweise aber auch schnell Hilfe zukommen lassen kann, was dann die Dinge betrifft, die außerhalb jetzt des rein medizinischen Spektrums oder des Gesundheitsbereichs liegen, sei es, wenn es um Finanzierungsfragen geht, sei es, wenn es um technische Fragen geht. Wie können wir Teams schneller vielleicht zusammenstellen oder dabei helfen, dass diese Teams sich schneller finden? Wie kommt man an jemanden, der von der betriebswirtschaftlichen Seite kommen kann? Da gibt es ja auch viele gute Beispiele. Das wäre so ein Aspekt, der mir noch zusätzlich hiermit aufgefallen oder eingefallen ist.
Hau raus.
Wo gute Beispiele, glaube ich, am Ende auch einfach helfen. Also ich hätte eins im Angebot möglicherweise, zum Beispiel Raya Diagnostik in München ist genau aus so einem Bedarf heraus im Grunde eigentlich entstanden. Das ist eine Art da geht es um Teleradiologie, weil man doch gesehen hat, die Radiologenpraxen sind wahnsinnig überlaufen. Der Bedarf an Befunden steigt aber weit über das hinaus, was die Ärzte heute leisten können in kurzer Zeit, wobei Geschwindigkeit dort oft ja einfach ein Thema ist. Und daraus ist dann der der Gedanke entstanden, können wir uns hier mit auf digitalen Plattformen im Grunde behelfen und auch die zwei Seiten dieses Arbeits- oder dieses Marktes und damit eigentlich auch des Arbeitsmarktes, nämlich die Klinik, die einen Befund braucht auf der einen Seite und die Ärzte, die diese Befunde anbieten können oder die das Befunden der Bilder anbieten können, hier sozusagen diese zwei Seiten noch effizienter zusammenzubringen und damit mehr Befunde in kürzerer Zeit bereitstellen zu können. Also das wäre ein so ein Beispiel und eine der Gründerinnen ist selber Radiologin, hat das Thema gesehen, auch an der Schnittstelle zur Frage, wie ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Ärzte, ist ja auch immer eine schwierige Sache. Auch dazu leisten die digitalen Plattformen idealerweise einen Beitrag. Und das Team hat sich dann eben gefunden mit Leuten, die aus der Technik kommen und von der betriebswirtschaftlichen Seite kommen. Also wenn man solche Beispiele, glaube ich, noch ein bisschen sichtbarer macht, motiviert das möglicherweise ja nochmal auch die nächste Generation von Gründern, die aus dem weißen Kittel kommen.
Ja, und tatsächlich sieht man viele Startups im Gesundheitsbereich, die genau auch Gründerinnen oder Gründer an Bord haben, die selber Mediziner sind. Aber das kann natürlich noch viel mehr werden, weil, wie du richtigerweise sagst, auch das ist wieder ein klassisches Beispiel für einen Bereich, wo man natürlich auch ganz unbedarft als Studienabsolvent in so einen Markt reingehen kann und Innovationen reinbringen kann. Gleichzeitig, wenn man aus so viel tiefer Expertise konkreten Beispielen, die man in der klinischen Arbeit, in der Arbeit als Mediziner gesehen hat, dann schöpfen kann und das paart mit den neuen technologischen Möglichkeiten, die alle angesprochen worden sind, dann ist das genau die Art von Deep Expertise, die es auch für Deep Tech braucht und, glaube ich, genau die Art von Gründerteams, die in der Medizin erfolgreich sein kann und dann auch diese Systeme und alle Stakeholder, die damit verbunden sind, am Ende des Tages navigieren können. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir darauf hoffen können. Darüber hinaus noch, auch das fand ich noch schön von Carla, weil sie ja zu unserer Tale from the Future gesagt hat, ja, das ist alles genau richtig, aber es ist ja jetzt schon da. Das können wir alles noch viel schneller machen, noch ambitionierter sehen. Also auch das etwas nochmal, was ich als ganz positiv mitgenommen habe. Technologien sind da, Umsetzung ist jetzt entscheidend und da sind vielleicht sogar die ein oder anderen Märkte schon wieder weiter, als wir das hier gerade vor Ort sehen.
Absolut. Und das war Ihre Empfehlung im Grunde ja auch an die großen Corporates zu sagen, Geschwindigkeit als Wert an sich zu erkennen, ist auch schon ein ganz wesentlicher Erfolgsbaustein. Also ich würde sagen, Thorsten, wir sollten uns dieses Thema Gesundheit immer wieder einfach mal ins Visier nehmen, weil da passiert wahnsinnig viel. Da kommen auch viele technologische Entwicklungen aus verschiedenen Seiten gerade zusammen. Also Genomik und KI haben wir gehört und wir werden in einer unserer nächsten Folgen auch über Biotechnologie mal in der Tiefe sprechen, auch nochmal als eigenes Feld innerhalb der Gesundheit. Das wird sehr, sehr spannend. Eine weitere Folge Deep Tech Unlocked, die dazu einlädt, ein bisschen die Leute hinter den Themen kennenzulernen, die Geschichten zu verstehen und auch diese Mechanismen ein bisschen zu verstehen, wie sie in den einzelnen Industrien denn dann passieren. Ich freue mich da jedenfalls sehr drauf. Thorsten, vielen Dank für das tolle Gespräch mit Carla, das du geführt hast.
Danke dir.
Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ebenso. Bis bald.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.